Guten Morgen, Jenny hier. Ich bin ganz schön spät von der Buchmesse zurückgekommen und habe hier die Folge sozusagen ganz schnell, ganz spät abends noch bearbeitet. Aber Grüße an der Stelle an Inga. Ich werde versuchen, mal mit dem Format ein bisschen rumzuspielen und kürzere Folgen, einzelne Gespräche zu veröffentlichen. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das alles einhalten kann, weil ich manchmal wirklich auch 2, 3 Gespräche pro Woche habe und dann gucken muss, wie veröffentliche ich das, dass das später nicht zu alt ist oder so. Ich guck mal, was ich machen kann. Aber ja, ich werde versuchen, zum Ein-Wochen-Rhythmus zurückzukehren und auch der Anspruch an mich, wieder zu Monologen zurückzukehren, ist weiterhin da. Es fehlt manchmal einfach die Zeit. Ich glaube, meine Hörerinnen und Hörer, die noch hier sind, haben Verständnis. An der Stelle, ich kam von der Buchmesse schwer beladen mit Büchern zurück. Und Plänen auch für das Frühjahr nächsten Jahres. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe den Sachbuchplan vom CH Beck Verlag gesehen. Dieses Jahr im Herbst war er durchwachsen. Ich meine, die Bücher waren nicht schlecht. Die ich besprochen habe, waren wirklich genial. Aber das Angebot war geringer. Aber das Frühjahr wird grandios. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Bücher ich auf der Liste angekreuzt habe mit, oh, das ist gut und das ist gut. Oh, das ist gut. Also, ich habe Pläne für vor allem das Frühjahr. Ich freue mich schon auf die Leipziger Buchmesse. Da werde ich sicherlich einige Gespräche dann führen. In Frankfurt dieses Jahr hat es so überhaupt nicht richtig geklappt. Nur in Anführungsstrichen mit Michael Roth, den ihr heute hört, mit Zonen der Angst. Ist ein ganz gutes Gespräch, würde ich sagen. Aber ich kam, wie gesagt, schwer beladen mit Büchern auch schon von der Buchmesse zurück. Nicht nur für den Podcast, sondern auch für mich selbst. Es gab Mangas, einen Manga-K-Pop-Pop-Up-Shop mit Merchandise von Webtoons und allem drum und dran. Es war ein Traum, also für mich. Aber ja, okay, um auf den Punkt zurückzukehren. Ich kam zurück von der Buchmesse und hatte ein Paket da, das ich nicht bestellt hatte. Öffne es und da drin ist Political Cleavages and Social Inequalities, a Study of 50 Democracies, 1948 to 2020, unter anderem von Thomas Piketty. Und geschickt hat mir das der liebe Bernd. Lieber Bernd, herzlichen Dank dafür. Danke, dass du diesen Podcast mit dieser Büchersendung unterstützt. Es ist ein grandioses Werk. Es ist einfach grandios. Ich habe die Wunschliste noch nicht komplett gelöscht. Ich bewerbe sie nicht wirklich aktiv. Aber wer Lust hat, mir ein Buch zu schicken, ich sage nicht nein. Ich suche noch nach einer Alternative. Aber ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ein Buch von der Liste ankommt, weil die drauf sind, sind wirklich Dinge, die ich wirklich gerne haben möchte. Und Bernd, du bist der Beste und Größte. Herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich über jede Unterstützung, PayPal, Steady-Überweisung und die Bücher. Und freue mich auch über die netten Nachrichten. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast teilt, liked, weiterempfehlt. Das ist auch eine Art Unterstützung. Vor allem, seit ich auf Twitter so eine Art Shadowban bekommen habe und meine Tweets praktisch nicht mehr zu sehen sind. Was ja an sich nicht so wirklich schlimm ist, es sei denn, es handelt sich um die Veröffentlichung meiner Podcast-Folgen. Und dann wird es schon schmerzhaft. Aber ja, Buchmesse war anstrengend und schön und hat auch wieder super Spaß gemacht. Und die Nobelpreisträgerin von 2021 war da, Maria Ressa, grandios. Sie hat auch ein grandioses Buch geschrieben. Ich habe kurz mit ihr sprechen können. Sie hat mein Buch signiert und ich habe angefangen zu weinen. Ich bin wirklich sehr, sehr emotional geworden. Und ja, das war so das Wunderbarste, was ich auf der Messe erlebt habe. Es war also wirklich eine tolle Frau. Noch kleiner als ich, also von der Körpergröße her. Aber in so einer kleinen Person ist so viel Hoffnung und Mut und Tatendrang und ist schon beeindruckend und ja, inspirierend auch. Also das ist eine gute Nobelpreisträgerin. Die von diesem Jahr ist ja, kann man ja vergessen. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema für, wie gesagt, Monologteile. Es ist spät. Ich will euch sozusagen die heutige Folge auf die Ohren bringen. Vielleicht schaffe ich es für die nächste Folge mal, die Buchmesse auch ein bisschen intensiver aufzuarbeiten. Und auf alle Fälle geht mir der Input nicht aus für diesen Podcast. Ich freue mich schon riesig auf kommende Projekte und hoffe, euch gefällt die heutige Folge. Teilt, liked, empfehlt weiter, wie gesagt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche, in den Montag. Wir hören uns. Bis bald. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin am zweiten Tag auf der Buchmesse. Heute ist der 16. Oktober und ich spreche mit meinem ersten Gast auf der Buchmesse dieses Jahr und das ist Michael Roth. Er hat das Buch Zonen der Angst geschrieben, über Leben und Leidenschaft in der Politik, erschienen im CH Beck Verlag. Dort in analoger Form für 26 € zu erstehen, findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Gibt es sicherlich auch digital, aber ihr wisst, ich bin ein Freund von gedruckten Büchern. Die kann einem keiner wegnehmen, es sei denn, wir fangen mit Bücherverbrennungen an. Aber da sind noch ganz andere Probleme. Freut mich, dass du hier bist, Michael.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Jenny.
Und wir haben uns gerade beim CH Beck Verlag beim Stand getroffen. Wie ist es denn, sein erstes eigenes Buch da zu sehen?
Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Seit vielen Jahren bin ich Gast der Buchmesse, auch mal als Politiker, öfter privat. Aber jetzt als Autor hier zu sein, ist für mich natürlich eine ganz besondere Erfahrung.
Und bevor wir ins Buch einsteigen und zu meinen Fragen dazu oder unseren kritischen Auseinandersetzungen dazu, sag doch mal meinen Hörern, wer ist Michael Roth und wenn ja, wie viele?
Michael Roth ist ein überzeugter Europäer, hat mal etwas mit Politik gemacht, ist gerade in einer Transformationsphase vom Politiker Roth zum Bürger Roth. Er liebt die Freiheit und er möchte gerne Menschen Mut machen, sich zu engagieren.
Und er ist auch bartlos seit neuestem.
Ganz neu ohne Bart, das stimmt, ja.
Ich glaube, ich habe dich auf Twitter bei den Fotos immer nur mit Bart gesehen. Mhm. Und heute tatsächlich ohne, auch wenn es meine Hörer nicht sehen können, sie können es mir glauben, ohne Bart.
Irritiert viele.
Ich habe es auch nicht gleich, ich hab dich auch nicht gleich erkannt. Was sind denn eigentlich die Zonen der Angst, die du durchlebt hast, über die du schreibst? Und ja, was sind diese Zonen? Und wie kommt man rein und wie kommt man wieder raus?
Das Buch, der Titel des Buches hört sich ja so ein bisschen an wie ein Thriller. Das ist das Buch sicherlich nicht, gleichwohl ich schon den Anspruch habe, dass es spannend ist und dass es auch persönliche Einblicke eröffnet. Wir alle kennen Angst, wir alle haben Angst. Aber Angst darf uns nicht lähmen und Angst darf nicht unser Gebieter sein. Ich möchte also ich habe ein Buch hoffentlich gegen die Angst geschrieben und ich möchte gerne meine Erfahrungen mit der Angst teilen. Meine Angst hat etwas mit meiner schwierigen Herkunft zu tun. Ich schreibe über die Angst, die ich immer wieder auch in meinem Beruf als Politiker hatte, zu scheitern, Angst vor der Verantwortung, Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, Angst, in den sozialen Medien kaputt zu gehen, einem Shitstorm ausgesetzt zu sein, Angst davor, von seiner eigenen Partei, von seiner eigenen Peergroup, von der eigenen Bubble ausgeschlossen oder gedisst zu werden, die Angst davor, den hohen Erwartungen nicht gerecht zu werden, die Angst vorm Verlieren. Aber ich schreibe in dem Buch auch über die Angst zu gewinnen. Das ist ja in der Politik ganz wichtig. Ohne Mehrheiten kann man sich nicht durchsetzen, kann man seinen Träumen nicht zur Wirklichkeit verhelfen. Das sind ein paar Nuancen, über die ich schreibe. Und es war mir auch wichtig, darüber zu schreiben, wo und wie Angst missbraucht wird. Ganz bewusst auch in der Politik, nicht nur von völkisch-nationalistischen Kreisen. Die Angst davor, wenn wir uns nicht gefügig verhalten gegenüber autoritären Regimen, dass die Energie teurer wird, dass die Atombombe kommt, dass der Krieg ausbricht. nicht nur bezogen auf Russland, sondern auch bezogen auf ein anderes autoritäres Regime wie China. Das breite ich in dem Buch aus, aber nicht abstrakt, sondern es geht am Ende um mich. Nicht in einer, hoffentlich nicht in einer egozentrischen Art und Weise, aber es ist ja eine Art Memoir. Ich schreibe ja über mein Leben in der Politik und dann auch den Weg aus der Politik heraus. Ich schreibe aber auch über diejenigen, die ich als angstlos bezeichne, die ihre eigene Angst überwinden, gleichwohl sie ganz viel Gründe hätten, ängstlich zu sein.
Du bist ja seit 1998 im Bundestag gewesen.
Mhm.
Wenn du jetzt über diese ganzen Angstzustände schreibst, hat sich das in irgendeiner Art und Weise verändert, verschlimmert? Weil ich habe schon das Gefühl, dass wir aktuell eher in einer, vor allem in der westlichen Welt, in einer Welt der Angst leben, dass Politiker, vor allem auch gerne die Union aktuell, von Merz über Linnemann, Spahn bis Söder, auch die AfD natürlich in allen Facetten, die sie da für, sagen wir es, Politiker haben, gerne Angst missbrauchen, Angst schüren, Menschen Angst machen. Und ich habe so das Gefühl, als ich jünger war, war das noch nicht so. Wie hast du das erlebt seit 1998? In Berlin vor allem.
Meine Ängste haben sich sicherlich verändert. Am Anfang meines politischen Wegs im Bundestag hatte ich natürlich Angst davor zu scheitern, es nicht zu schaffen. Man ist ja alle 4 Jahre auch einem Votum ausgesetzt. Man muss sich auch selber fragen, will ich noch, kann ich noch, darf ich noch? Das hat mich am Anfang natürlich sehr angefasst. Ich wollte ja keine Eintagsfliege werden, sondern ich wollte ja meinen Weg gehen, der jetzt in der Politik zu Ende gegangen ist. Heute dreht es sich in der Angst um viel tiefere und grundlegendere Fragen. Ja, es gibt den Missbrauch der Angst durch bestimmte Kreise, aber ich erlebe auch bei denen, die nach wie vor dem Respekt der Freiheit, der Liberalen, der Sozialdemokratie verpflichtet sind, eine Angst. Ich erlebe Ermüdungserscheinungen, ich erlebe einen Neo-Biedermeier. Ich erlebe also diese Sehnsucht nach Ruhe, in Ruhe gelassen zu werden, weil man mit dieser chaotischen, immer aggressiver werdenden Welt der Lügen und der Propaganda nicht mehr so richtig klarkommt. Man zieht sich ins Private zurück. Und mein bescheidenes Bemühen ist es, den Menschen, die dem Respekt und der Freiheit verpflichtet sind, Mut zuzusprechen, zu sagen, Leute, gebt nicht auf. Wenn wir das jetzt alles den anderen überlassen, dann ist unsere Demokratie über kurz oder lang im Arsch. Deswegen lasst uns sichtbar, lasst uns hörbar bleiben. Also es ist, auch wenn ich über die Angst schreibe, es ist der Versuch, auch Menschen ihre Ängste zu nehmen. Das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Zumindest ihre Ängste ein bisschen zu kanalisieren und zu sagen, ja, wir alle haben Angst, aber bitte lasst uns nicht in so eine Schockstarre verfallen.
Nochmal, wenn wir, also wenn ich jetzt darüber rede, dass ich empfinde, dass Politiker Angst schüren und Angst ausnutzen, um gewählt zu werden. Und ich empfinde das auch zunehmend so. Es wird Angst geschürt. Donald Trump ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Findest du das verantwortungsvoll? Oder was würdest du deinen Kolleginnen und Kollegen im Bundestag jetzt sagen, wie man mit Angst umgehen sollte? Also vor allem mit der Angst der Bürger.
Angst ist ja noch nie ein guter Ratgeber gewesen. Ich finde auch, Jenny, wir sollten jetzt nicht darüber reden, ob das Schüren von Angst legitim oder illegitim ist. Es ist einfach scheiße. Es ist verantwortungslos, selbstverständlich. Darauf sollten sich Demokratinnen und Demokraten immer verständigen. Gleichwohl ich natürlich weiß, dass niemand davor gefeit ist. Und ich versuche es immer mit Selbstkritik zu beginnen, bevor ich über andere schimpfe. Auch meine eigene Partei hat ja einen Angstwahlkampf geführt, das letzte Mal, in dem wir gesagt haben, wir müssen besonnen sein, keine Angst haben vor Putins Eskalation, keine Angst haben vor der Atombombe Russlands. Also das ist jetzt nicht nur ein Phänomen, was wir im völkisch-nationalistischen oder im rechtskonservativen Bereich erleben. Aber ja, die Angst, das Schüren der Angst fällt derzeit auf fruchtbaren Boden, weil die Menschen natürlich angesichts der Krisenkriege und Konflikte einer immer unüberschaubaren Welt, auch der Ängste vor dem menschengemachten Klimawandel, der Ängste auch vom sozialen Absturz, den Ängsten vor dem Durcheinander, dann auch nach Orientierung suchen Und wenn dann so Typen ankommen, die keine zukunftsweisenden und keine auf Zuversicht ausgerichteten Antworten haben, sondern diese Ängste noch verstärken oder, was ich auch ganz schlimm finde, dann so Sündenböcke aufs Trapez bringen und sagen, ja, also der ist dran schuld, die sind dran schuld. Also entweder die etablierten Parteien oder Migrantinnen und Migranten oder Minderheiten, dann bewegen wir uns ja auf so einer abschüssigen Bahn, wo am Ende irgendwann wir alle eine Minderheit sind. Also wenn man sich so in Wohligkeit wiegt und sagt, ja, geht ja nicht um mich. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir alle sind irgendwie dann mal in einer Situation, wo wir verwundbar sind, wo wir attackiert werden. Deswegen rate ich immer dazu, solidarisch mit denen zu sein, die sich nicht unbedingt selbst so wehren können, wie vielleicht ich und wie viele andere.
Ja, es gibt ja dazu dieses berühmte Gedicht aus der NS-Zeit. Erst kamen sie für die Kommunisten, dann die Juden. Und am Ende war keiner mehr da, der für mich einstehen konnte.
Ja, das ist richtig, ja.
Weil irgendwann ist...
Das ist von Martin Niemöller,
genau.
Der ja hier in Frankfurt im Südhessischen auch als erster Kirchenpräsident von der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau eine wichtige Rolle spielte. Ja, der hat das vorhergesehen und deswegen sage ich ja immer, wir haben kein Wissensproblem. Wir wissen ja, was passieren kann. Wir haben ein Umsetzungsproblem und Gestaltungsproblem.
Ich finde es auch interessant, dass du gesagt hast, dass die SPD im letzten Wahlkampf auch einen Angstwahlkampf geführt hat bezüglich des Ukraine-Krieges und Russland. Ich habe den Wahlkampf von allen Parteien eher als eine Art Migrationswahlkampf wahrgenommen. Es ging immer nur darum, Migration zu begrenzen, einzustellen, schnell abzuführen, also Menschen, die nicht erlaubt sind, hier zu sein. Während man, wenn man dann mit Menschen gesprochen hat, so ganz andere Probleme einbewegt haben, wie zum Beispiel hohe Lebenshaltungskosten, hohe Mietkosten oder die Unfähigkeit, überhaupt eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und das gilt jetzt nicht nur gegen die SPD, sondern im Prinzip alle Parteien. Lassen sich Politiker von der Angst vor der AfD in die Irre führen und treiben und dann zu falschen Wahlkämpfen auch treiben?
Na, der Zeitgeist ist halt momentan nicht links, sondern die linken und progressiven Parteien, fast allesamt, machen nur noch Abwehrkämpfe. Also die SPD wehrt die Wehrpflicht ab, die SPD wehrt irgendwie Einschnitte beim Bürgergeld ab, die SPD will das nicht und jenes nicht, das reicht aber nicht mehr. Also weil zu einer Progressivität gehört immer auch, der Fortschritt eine positive Veränderung und nicht nur etwas abzuwehren, was von anderen durchgesetzt werden soll. Und das scheint mir momentan das große Problem der progressiven Kräfte, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und vielleicht sogar weltweit zu sein. Uns ist so ein bisschen die Idee abhanden gekommen, gleichwohl die Ideen ja auf der Hand liegen, denn momentan geht es ja wirklich ums Eingemachte, nämlich um die Verteidigung von Demokratie, Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, Freiheit. Und da hätten wir eigentlich genügend Dinge. Aber ja, wenn man eben seinen Rhythmus verloren hat und wenn man aus dem Tritt ist, dann wird man auch verwundbar. Und der derzeitige Tenor, der derzeitige Ton, der wird schon sehr, sehr stark bestimmt von diesen völkisch-nationalistischen Kreisen. Das ist richtig.
Meinst du, die Einführung der Wehrpflicht wäre was Progressives?
Ja. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich selbst habe damals auch mich immer gegen die Abschaffung der Wehrpflicht ausgesprochen, habe aber erkannt, dass das einfach nicht mehr in die Zeit passt. Aber die Zeiten haben sich eben geändert und die große Frage, die sich für mich stellt, ist, wie können sich liberale und soziale Demokratien gegen ihre Feindinnen und Feinde besser schützen? Und wenn es auf reiner Freiwilligkeit nicht funktioniert, dann müssen wir, was ein schwerer Einschnitt ist, auch in die Freiheitsrechte von Menschen, gerade von jungen Menschen, müssen wir wieder zu einer Wehrpflicht kommen. Ich selber habe ja meinen Wehrdienst verweigert, aber ich habe trotzdem einen Dienst geleistet. Ich war 15 Monate, habe ich mit Menschen mit Behinderung, mit alten Menschen, mit alleinstehenden Menschen gearbeitet. Und jetzt will ich nicht sagen, das hat mir gut getan, Ich würde mir ja auch wünschen, wir könnten das alles freiwillig belassen. Ich fürchte nur, dass wir dann auch unserer Verpflichtung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, diese Demokratie zu schützen, nicht vollumfänglich gerecht werden können. Und das sind schwierige Fragen. Dass darüber gestritten wird, finde ich völlig in Ordnung.
Was ist denn der Sinn von dieser Demokratie?
Dass sich Menschen in Würde frei entfalten können. Und dass es am Ende, zwar Mehrheiten entscheiden, aber dass sich Minderheiten, das Individuum, immer darauf verlassen kann, in seiner Würde, in seiner Einzigartigkeit geschützt zu werden.
Ich lese mal kurz aus deinem Buch vor. Inzwischen ist gut dokumentiert, dass in Deutschland sozialer Aufstieg in der Politik einfacher ist als etwa in der Wirtschaft oder Wissenschaft. In der Wirtschaft herrscht zum Beispiel eine enorme Elitenkontinuität. Führungsjobs werden familiär regelrecht vererbt. Ende der 1890er Jahre spürten die Parteien, dass ihnen die jungen Leute abhanden kamen. Jetzt redest du davon, dass die Wehrpflicht progressiv ist. In gewisser Weise, selbst als Staatsdiener, gebe ich dir durchaus recht. Die Wehrpflicht ist notwendig, vor allem in den aktuellen Zeiten. Nur wird dabei nicht übersehen, dass es auch ein Entgegenkommen gegenüber der jüngeren Generation geben muss. Wir haben die ungerechteste und ungleichste Gesellschaft in Deutschland seit 1914. Sozialer Aufstieg ist praktisch nicht möglich. Von den mittlerweile 16% Niedriglohnsektor sind 40% unter 25 Jahre. Und meistens bleibt man im Niedriglohnsektor, beziehungsweise hat langfristige negative Folgen. Es folgt in der Regel Altersarmut. Besonders betroffen sind Frauen, die auch in der Regel in Teilzeit bleiben. Von Care-Arbeit etc. will ich ja gar nicht erst anfangen. Also wo ist das Entgegenkommen gegenüber der jüngeren Generation? Ich meine, Klimawandel folgt ja auch noch. Dass die Jungen sagen, wir haben da überhaupt gar keinen Bock drauf, dass der Staat jetzt zu uns kommt und was verlangt, während wir die Realitäten sehen unserer Zukunft und unserer Gegenwart. Versagt da Politik nicht auch? Also wo ist denn der progressive Wandel in diese Richtung?
Ich stelle schon auch fest, dass bei den engagierten jungen Menschen es auch eine neue Wachsamkeit und auch eine Unzufriedenheit gibt. Deswegen sollten uns ja auch die Zahlen alarmieren, dass beispielsweise vielen Umfragen, aber auch bei konkreten Wahlen nicht wenige junge Menschen ganz bewusst auch die AfD wählen, BSW wählen. Ja, in der Regel ist die Vernunft bei den Frauen dann doch häufiger ausgeprägt als bei Männern. Die Abstiegsängste bei jungen Männern sind deutlich größer. Du weist, Jenny, auf ein Dilemma hin, dass dieses Gefühl, als jüngere Generation nicht die gleichen Chancen zu haben wie der Elterngeneration oder der vorhergehenden Generation, das sitzt tief. Aber das kann ja jetzt nicht dazu führen, dass wir sagen, wir können andere notwendige Entscheidungen nicht treffen. Aber ich gebe dir recht, andere Fragen, soziale Gerechtigkeit, Teilhabe, die müssen auch aus Sicht junger Menschen stärker Berücksichtigung finden. Dabei kann es ja nicht nur um Fragen von Rente gehen, weil es ist natürlich immer ein Streitthema. Rente wird jetzt gerade von den Jungen in der CDU-CSU aufgemacht, weil sie den Eindruck haben, dass das Thema Generationengerechtigkeit zu kurz kommt. Und das ist immer so meine größte Angst, dass am Ende die Jüngeren gegen die Älteren komplett ausgespielt werden, weil ich im Nachhinein gerade bei vielen Älteren doch auch eine gewisse Solidarität nach wie vor für Jüngere verspüre. Deswegen ist ja nicht umsonst so, dass gerade viele Jüngere, viele Enkelinnen und Enkel zu ihren Großeltern ein gutes Verhältnis haben, während das zu ihren Eltern nicht immer das Beste ist.
Ich habe, wie gesagt, lebe in Ostdeutschland, habe viele Gespräche geführt während der Bundestagswahlen. Die AfD steht da mittlerweile bei, fernab von Gut und Böse, sagen wir es so, in vielen Bundesländern nahe der absoluten Mehrheit. Also demnächst braucht sie in verschiedenen Landtagen wahrscheinlich auch nicht mal mehr einen Koalitionspartner, um zu regieren. Gleichzeitig gibt es durchaus Menschen, die das Wahlprogramm der AfD lesen und verstehen und sie deswegen auch nicht wählen und sich dann fragen, wie kann es eigentlich sein, dass diese Partei so ungerechte Politik machen will, es aber weder Medien noch andere, also zum Beispiel Sozialdemokratische Partei, nicht schaffen zu kommunizieren, wie ungerecht die Forderungen der AfD sind.
Weil Politik in der Regel nicht gemacht wird, indem Parteien Programmexegese betreiben. Parteien repräsentieren auch Emotionen und Gefühle. Und leider haben wir es nicht vermocht, dieses emotionale Vakuum, das entstanden ist, durch positive, konstruktive Emotionen zu füllen. Denn das Handeln der AfD, deswegen lesen die meisten ja auch nicht ihre Programme, sondern es geht alleine um Habituelles, es geht um Gefühle, es geht um Empfindungen. Aber die AfD weckt das Arschloch in uns. Die setzt auf Neid, Missgunst, auf Verachtung, die setzt auf das in uns wohnende Gefühl, nicht gerecht behandelt zu werden. Und aus diesem Gefühl macht sie etwas ganz Gefährliches. Das sind Ressentiments, das ist Verachtung gegenüber der Demokratie. Und was den Parteien der demokratischen Mitte, auch progressiven Parteien, nicht zureichend gelungen ist, das Ganze emotional in positiver Weise zu beantworten, weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass Menschen nicht per se böse, sondern auch per se gut sein können und sein wollen. Und so etwas wie Empathie, Solidarität, füreinander einstehen, für ein besseres Morgen arbeiten, das sind nach wie vor Gefühle, die man in Menschen eben auch wecken kann. Aber wenn Politik nur Papieren, wenn Politik nur abstrakt, technokratisch rüberkommt, dann berühren wir die Menschen eben nicht mehr.
Gleich im Einband von deinem Buch, übrigens finde ich es sehr schick, wie jetzt hier Herr Beck Verlag es praktisch weiß gemacht hat. Oder grauisch.
Grau, ja.
Aber es ist eine schöne Farbe, wenn man den Umschlag wegnimmt. Aber in dem Umschlagstext steht gleich fast sein halbes Leben lang war Michael Roth Berufspolitiker, zuletzt als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Nach fast 27 Jahren als direkt gewählter Abgeordneter und einer psychischen Erkrankung entschied er, seine politische Karriere zu beenden. 27 Jahre in der Politik. Ist das zu lang und macht Politik krank?
Also erstmal ist es sehr, sehr lang. Ich weiß ja, dass viele immer meinen und denken und vielleicht auch befürchten, einmal Politiker, immer Politiker. Die durchschnittliche Verweilzeit im Deutschen Bundestag beträgt 10 Jahre. Gemeinsam mit einer Kollegin und zwei Kollegen war ich der Dienstälteste meiner Fraktion. Es gibt niemanden, der länger im Bundestag war seitens der SPD als ich. Es gibt in den anderen Fraktionen nur ganz, ganz wenige, die länger dabei waren als ich. Also bin ich eine ganz, ganz große Ausnahme, so lange dabei gewesen zu sein. In dem Buch schreibe ich ja auch, dass Politik meine Ängste verstärkt hat, wie ein Brandbeschleuniger war, auch meine Krankheit beschleunigt hat, mich kränker hat werden lassen. Aber, und das ist der einzige Grund, warum ich das in dem Buch schreibe, sage ich eben auch, die Wurzeln liegen tiefer und sie liegen halt in meiner zerrütteten Kindheit und meiner Jugend. Und deswegen schreibe ich auch in einer sehr offenen Art und Weise über etwas, worüber ich vorher noch nie geredet habe.
Kommen wir gleich noch zu. Aber eins interessiert mich, verfällt man leicht in Verfolgungswahn, wenn man in der Politik ist? Also jetzt, das soll jetzt nichts Negatives sein, das interessiert mich nur so als Frage, dass man denkt, jeder hat irgendein Parteikollege oder irgendein Kollege aus der nächsten Fraktion will einem was Schlechtes oder so. Kommt das automatisch mit dem Job und der Dauer im Job oder ist das nur etwas, was ich mir sozusagen einbilde?
Na, das hat natürlich auch etwas mit der Grundstruktur von Politik zu tun. Mhm. Politik ist Kampf. Man muss sich ja einer Wahl stellen. Man wird ausgewählt oder man wird abgewählt. Der Partner auf Zeit ist am Ende dann auch wieder der Mitbewerber oder der Gegner. Und in der eigenen Partei tut es natürlich besonders weh, weil man ja erst einmal aus guten Gründen davon ausgeht, in einer Partei hat man es mit Gleichgesinnten zu tun. Das ist wie in der Familie. Ich glaube, wenn man sich in der Familie über eine Sache streitet, dann tut es besonders weh. Wenn ich mich mit einem CDUler oder mit einer Grünen oder mit einer FDP-Kollegin streite, kann ich ja immer sagen, okay, das ist halt eine andere Partei, die haben eine andere Auffassung. Aber wenn dann der Streit in der eigenen Partei geführt wird und man dann in einer Auseinandersetzung steht, vielleicht sogar gegeneinander kandidiert oder in der Sache ringt, ja, dann führt das natürlich sehr schnell zu Misstrauen. Ich würde nicht sagen Verfolgungswahn, aber das Vertrauen, was notwendig ist, hat einen bösen, dunklen, schwarzen Bruder. Und das ist das Misstrauen.
Was natürlich schlecht ist für Demokraten.
Ein gesundes Misstrauen ist sicherlich gut, aber ohne Vertrauen klappt das nicht. Man muss sich auf andere auch verlassen können. Ja. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich außerhalb der Politik ein Umfeld bewahrt, dem man vertrauen kann.
Es ist vor allem wichtig, dass man einander vertrauen kann und sich darauf verlassen kann, dass die Entscheidungen, die man abspricht, auch getroffen werden. Weil am Ende des Tages, das haben wir ja bei der Wahl oder Nichtwahl von Brosius Gersdorf gesehen, schadet es anderen Institutionen, dem Vertrauen in eine Fraktion, in den Bundestag, ins Verfassungsgericht. Also findest du, da ist aktuell viel ins Rutschen gekommen, was die Verlässlichkeit von politischen Absprachen, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, jemand von der AfD würde sagen, das ist so und so alles Quark, ja, sowas sollte es gar nicht geben. Aber Leute, die das Grundgesetz kennen und wissen, mit welchen Normen auch ein Parlament zu funktionieren hat und funktionieren muss, findest du, das ist ungünstig, wie sich das da gerade entwickelt?
Das ist nicht nur ungünstig, das ist sehr gefährlich. Ich kann da auch nur den Kopf schütteln, weil wir ja einen Bruch erleben. Und dieser Bruch, der verfestigt sich immer mehr. Nämlich, das ist ein breites Grundvertrauen in die liberale Demokratie, so wie sie unser Grundgesetz vorsieht, nicht mehr gibt. Inzwischen ist der Verdruss so weitreichend, die Sehnsucht nach der Kettensäge, nach der Disruption so groß geworden, das geht bis in die gesellschaftliche Mitte hinein, dass der Eindruck, dass die es oben nicht können, dass sie permanent streiten, in der Sache nicht weiterkommen, dass Institutionen, Verfassungsorgane nicht mehr wetterfest genug sind, das ist in diesen Zeiten keine Lappalie. Das kann man nicht einfach nur weglächeln oder wegnuscheln oder so. Es ist ein großes Problem. Und ich habe den Eindruck, dass manche auch in der derzeitigen Koalition, denen ich wirklich von Herzen alles Gute, ich bin kein Merzianer, aber ich wünsche Merz Erfolg. Am Ende des Tages ahne ich nämlich, wenn die wieder so wie die Ampel dramatisch scheitern, dann weiß ich, wer am Ende gewinnt. Und es wird nicht die SPD gewinnen. Es werden auch nicht die Grünen gewinnen. Es wird auch nicht die FDP wieder auferstehen. Ich befürchte, dann werden diejenigen, die nur darauf warten, die Demokratie weiter verächtlich zu machen, obsiegen. Und das möchte ich nicht.
Ich bin kein besonders religiöser oder gläubiger Mensch. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, Ostdeutschland ist die Struktur einfach seit der DDR nicht mehr sonderlich da. Aber das Einzige, was ich zur Bundestagswahl am Wahlabend noch sagen konnte, ist, ich bete eigentlich, dass Friedrich Merz in der Lage ist, ein guter Kanzler zu werden, weil das alles ist, was mir noch übrig geblieben ist. Ich sehe leider reichlich wenig davon, was notwendig wäre, um das Ruder rumzureißen, vor allem in Friedrich Merz und seinen anderen Leuten da. Aber das, ich sehe es auch wie du, wir werden wahrscheinlich auf sehr dunkle Zeiten hier zusteuern.
Es ist ja noch nicht so spät. Ich weiß auch nicht, ob man das alleine bei Friedrich Merz abladen kann. Natürlich sehe ich, dass alle einem gewissen Druck ausgesetzt sind. Auf der einen Seite erwarten die Bürgerinnen und Bürger ein gewisses Profil, sie erwarten Klarheit. Auf der anderen Seite erwarten sie aber auch, dass die Dinge geregelt werden und möglichst schnell geregelt werden. Und wo uns einfach noch nicht, also wo wir noch keine richtige Idee für haben oder noch keinen richtigen Mechanismus entwickelt haben, dass wir ohne Kettensäge, ohne Disruption, ohne Aussetzung unserer freiheitlichen, streitbaren Demokratie möglichst schnell zu guten Ergebnissen kommen, die Menschen spüren lassen, es läuft wieder. Ich meine, ich habe gestern erst wieder die Katastrophe bei der Deutschen Bahn erlebt. Ich kann gut verstehen und ich kriege das irgendwie noch hin, weil ich schnell gehen kann, weil ich Bahnvielfahrer bin. Ich stelle mir mal vor, so einen Tag, wie ich den gestern erlebt habe, mal aus Sicht eines Menschen mit einer Beeinträchtigung, eines älteren Menschen oder einer Familie mit kleinen Kindern, da kann ich nur sagen, den steht's bis hier. So, und da muss ich ja etwas ändern und nicht erst in 10 oder 15 Jahren. Das ist jetzt wirklich ein vielleicht etwas triviales Beispiel gewesen. Ich könnte das in vielen anderen Bereichen ja auch noch finden. Oder wenn eine Alleinerziehende einfach sieht, sie kriegt einfach keinen Kita-Platz. Oder gerade gestern mit einer Freundin gesprochen, die sucht jetzt für ihre Eltern, damit sie näher an sich selber bringen kann, die wohnen weit entfernt, betreutes Wohnen. Und dann kriegt sie gesagt, ja, wir haben eine Wartezeit von 4 bis 6 Jahren. Entschuldigung, die Eltern sind Mitte 80. Da kann man nicht 4 bis 6 Jahre warten. Und das sind alles so Dinge, die fressen sich ein, denn die Menschen sind ja auch gestresst. Und die Menschen sind ja nicht so, Jenny, wie du wahrscheinlich und wie ich, so wachsam und sind immer so.
Ich kann dir sagen.
Denken so differenziert.
Ich kann dir sagen, ich wünschte, ich wäre nicht so wachsam und empathisch und würde nicht alles lesen. Weil Wissen stresst einen aktuell auch, weil man sieht ja, wo die Reise hingeht. Und das ist nicht gut für die geistige Gesundheit, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist es auch. Andererseits hilft es jetzt auch nicht, sich nur noch mit Belletristik im ursprünglichen Sinne des Wortes auseinanderzusetzen. Also es geht nicht nur um irgendwie schöne Literatur. Ich finde, wir müssen aber auch stark sein. Da gebe ich dir recht. Also wenn wir uns nur mit sowas auseinandersetzen, dann vergessen wir auch die schönen Momente in den Blick zu nehmen. Die wünsche ich dir, die wünsche ich mir, die wünsche ich allen anderen auch. Ja. Also wenn wir alle nur noch mit so dunklen, grauen Sachen überfordert sind, dann kommst du irgendwann nicht mehr aus der Kiste.
Hm. Michael, ich verstehe übrigens auch nicht, warum du dich über die Deutsche Bahn beschwerst. Laut Markus Söder und der CDU haben wir einfach in den letzten Jahren uns zu viel auf die Schiene konzentriert.
Ja, liegt vielleicht daran, dass die selten Bahn fahren. Ich bin ja Bahnvielfahrer und ich habe jetzt vor wenigem Angst. Ich werde ja mal gefragt, haben Sie noch Angst? Und dann sage ich, naja, Angst habe ich jetzt schon davor, weil ich jetzt auf Lesereise bin und ich ausschließlich mit der Bahn reise und ich eigentlich Angst davor habe, Menschen zu enttäuschen, weil ich mit dem Argument, ich stecke irgendwo in Hintertupfingen fest und ich kann nicht zu euch kommen oder die Bahn ist gar nicht losgefahren, meinen Zusagen nicht Folge leisten kann. Und das nervt mich schon und davor habe ich auch manchmal ein bisschen Schiss und es macht auch furchtbaren Stress. Ja, Bahn ist eine never-ending Story, ist aber, glaube ich, etwas, ein bisschen wie beim Fußball, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wo alle irgendwie mitreden. Aber ich behaupte mal, dass ich mitreden kann, weil ich es auch erlebe. Und wie gesagt, ich komme damit ja noch irgendwie klar. Aber nicht alle sind so schnell und so behende und so professionell im Krisenmanagement bei der Bahn wie ich. So. Und an die anderen möchte ich halt auch gerne denken. Wo ich mich mal frage, wie kriegen die das eigentlich hin?
Naja, die Deutsche Bahn ist halt das Symbol dafür, was schiefläuft bezüglich der deutschen Infrastruktur. Es wird ja viel darüber gejammert, dass die deutsche Wirtschaft jetzt baden geht und die Unternehmen jammern darüber, ja, die Energiepreise sind so teuer und die Löhne sind so hoch und überhaupt, warum können wir unsere Leute nicht schneller entlassen und mit ihnen machen, was wir wollen, so wie im 19. Jahrhundert. Und das Problem ist aber, wenn man sich mal die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland anguckt. Ja, die hohen Energiepreise sind ein Problem. Da sind wir dann aber bei der Tatsache, dass man sich in Deutschland sehr gerne darauf verlassen hat, billiges Öl und Gas aus Russland zu bekommen. Und dann das andere Faktum ist die Unzuverlässigkeit der Infrastruktur, in die wir einfach in den letzten Jahrzehnten zu wenig investiert haben, wegen der Schuldenbremse. Und deswegen ist, glaube ich, in meinen Augen die Bahn so marode geworden. Beziehungsweise da war noch dieser andere Aspekt, man wollte sie ja unbedingt privatisieren.
Also ich glaube nicht, dass der wesentliche Punkt die Privatisierung ist. Denn ich,
es nur
ist,
ein Punkt,
ist ja nach wie vor
dass man die Infrastruktur nicht ausgebaut hat und nicht instand gehalten hat. Das ist der Hauptpunkt.
Ja. Also ich glaube, weil du die Schuldenbremse ansprichst, ich darf ja inzwischen auch Bürgerinnen und Bürger beschimpfen. Das sollte man ja als Politiker tunlichst nicht tun. Nein, aber 80% der Bevölkerung finden die Schuldenbremse gut. Ja. Aber andererseits ist dann niemand in der Lage zu sagen, wo gespart werden muss. Und wir haben eben auch schon vor der Schuldenbremse mit unserer Infrastruktur sind wir nicht verantwortungsbewusst umgegangen und wir haben da vieles schleifen lassen, vieles liegen gelassen und das rächt sich jetzt. Und jetzt wird es eben teilweise noch komplizierter, weil gebaut wird und durch die Baustellen funktioniert manches nicht und die Wut steigt. Aber momentan sind die Leute halt auch nicht so resilient, das ist ein neuer Begriff, den ich gar nicht mag. Also sie sind, glaube ich, nicht widerstandsfähig genug, belastbar genug, weil sie einfach wund sind.
Wir haben alle dünne Nerven, würde ich sagen,
ja.
Vor allem nach Corona. Wir wollen ja einfach nur noch unsere Ruhe haben, dass es alles irgendwie läuft. Und dass wir in nächster Zeit einfach nicht von irgendwem belallt werden.
Ja.
Und das ist schwierig in einer Zeit, in der der Staat durchaus mehr eingreifen muss und wird. Und daher kommt, glaube ich, auch sehr viel Wut auf Staat und Verwaltung. Ich arbeite tatsächlich in einer Verwaltung und ich habe mittlerweile, mir steht es wirklich bis unterkante Latte, wenn sich Leute beschweren, warum müssen sie denn überhaupt eine Steuererklärung abgeben? Wir haben doch im Finanzamt alle Informationen. Naja, erstmal steht das so im Gesetz und wir haben nicht alle Informationen. Und es ist doch nicht zu viel verlangt von Ihnen, ein Stück Papier einzureichen. Mittlerweile geht das auch schon digital. Aber die Leute wollen, dass andere für sie die Arbeit machen. Sie wollen ihrer Pflicht gegenüber der Allgemeinheit, dem Staat, dem Grundgesetz nicht mehr nachkommen. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Nerven diesbezüglich mittlerweile ganz, ganz dünn geworden sind. Und vor kurzem hatte ich einen Ausfall gegenüber meinen Eltern, weil die auch kamen mit, ach, die Bürokratie. Und da bin ich durchgedreht. Da habe ich gesagt, nein, das ist nicht die Bürokratie. Ich habe sie angeschrien. Und das tat mir im Nachhinein auch sehr, sehr leid. Nur daran habe ich dann gemerkt, dass auch ich mittlerweile kein gutes Nervenkostüm mehr habe.
Ja, wir alle schreien. Ja. Ich schreie meinen Mann an, der ist selbstständig, Unternehmer, Mittelständler. Ich werde angeschrien. Wir schreien uns gegenseitig an.
Und ich habe das Gefühl, das war früher nicht so.
Ja.
Also nicht so intensiv, nicht so fast alltäglich.
Uns ist die Lässigkeit komplett abhanden gekommen. Und Lässigkeit ist keine Oberflächlichkeit. Und du hast natürlich eben auch einen wichtigen Punkt angesprochen, über den ich auch selten nachdenke, weil ich es auch nicht möchte. Das ist natürlich ist Corona. Das hat ja mit uns allen etwas gemacht. Und ich sage mal, es gibt die Zeit vor Corona und es gibt die Zeit nach Corona und irgendwie Corona selber, diese bleiernen 2 Jahre, die habe auch ich irgendwie ausgeblendet. Also ich denke mit Schrecken, manchmal kommt das so blitzartig bei mir und dann erinnere ich mich auf einmal, als wir da nicht wegfahren durften und ich dann da in meiner Bude in Berlin festsaß oder ich dann in Quarantäne war und dieses und jenes. Das kommt dann so blitzartig, aber ich schiebe das wieder ganz schnell weg. Vielleicht müssen wir das gesamtgesellschaftlich auch nochmal aufarbeiten, aber nicht in dieser verhassten Form, dass uns jetzt irgendwelche Impfgegner erklären wollen, dass wir durch die vermeintliche oder tatsächliche Impfpflicht das alles noch schlimmer gemacht haben. Mir geht es eher darum, was hat das mit unserer Gesellschaft gemacht und vor allem auch, was hat das mit den Kindern gemacht? Denn ich meine, ich bin 55 Jahre alt, 2 Jahre in meinem Leben haben natürlich eine andere Bedeutung, als wenn ich 10 Jahre alt bin oder gerade in einem schwierigen, meinetwegen in der Pubertät bin und 2 Jahre lang meine Freunde kaum sehe und ich nicht mehr in die Schule gehen kann. Das hat bestimmt vieles angerichtet, von dem wir nur ahnen können, was.
Also ich muss zugeben, für mich gab es auch positive Aspekte für Corona, also während Corona, weil für mich in der Verwaltung endlich die Möglichkeit bestand, Homeoffice zu machen. Vorher gab es da keinen Weg rein. Das war für mich ein positiver Effekt. Aber ich weiß ganz genau, meine jüngeren Kolleginnen während der Ausbildung, die haben wirklich ganz stark darunter gelitten. Und das hat auch negative Effekte für den weiteren beruflichen Weg mittlerweile. Das zeigt sich ganz, ganz deutlich. Man sieht deutlich einen qualitativen Unterschied, sowohl fachlich als auch praktisch, bei denen, die während der Corona-Phase ausgebildet wurden, zu denen, die jetzt sozusagen wieder normal ausgebildet wurden, weil man die tatsächlich einfach so hat hängen lassen. Und das sind nur die Azubis. Bei den Kindern Grundschule und Gymnasium oder Realschule, Hauptschule ist es natürlich noch ganz andere Probleme.
Ja.
Okay, du schreibst ja ziemlich offen auch in deinem Buch über deine Familie, deinen Vater, was ich ganz, ganz interessant finde. Ähm, Du hattest vorhin dieses Biedermeier erwähnt. Glaubst du, es ist gut für die aktuelle Gesellschaft, dass es wieder diese alten biedermeierischen Anforderungen gibt an junge Menschen, aber auch Arbeiter und Frauen, die so, macht euren Job, arbeitet einfach mehr, beschwert euch nicht. Also man hat so diese fast 50er Jahre gesellschaftliche Anforderungen. Jeder soll sozusagen eine Art Schablone passen. Also Homosexualität ist und so alles zu viel. Und das LGBTQ, das will man ja gar nicht mehr sehen. Das betrifft dich ja noch auf ganz andere Art und Weise. Aber ich habe das auch schon in meiner eigenen Familie gehört. Das war einfach zu viel. Ich habe so das Gefühl, dass deren Lebensweise mir als besser aufgedrückt werden sollte. Kommt da wieder dieser Aspekt, dass wir keine Nerven mehr haben, rein? Oder ist dieser Rückschwing zu alten Zeiten, also alten konservativen gesellschaftlichen Ansprüchen, die Idee dahinter? Weil ich glaube, diese gesellschaftlichen Ansprüche, wie du schreibst, haben ja deinen Vater auch kaputt gemacht.
Also so ganz nachsichtig bin ich mit meinem Vater nach wie vor nicht. Ich möchte da gerne zwei Punkte zu benennen und die sollte man auch nicht durcheinander bringen. Das eine ist nochmal meine Definition von Neo-Biedermeier. Damit geht es mir weniger darum, einen normierten Menschen zu schaffen, sondern ich stelle fest, dass viele aus einer gewissen Überforderung mit den öffentlichen Angelegenheiten den Rückzug ins Private vornehmen und es sich dort schön einrichten. Aber die Welt wird nicht alleine dadurch schöner und besser, indem wir uns eine neue Couchgarnitur zulegen, alle anfangen, nur noch im Sommer zu grillen, die Hecken höher wachsen lassen und uns mit uns selbst beschäftigen. Ich kann das individuell gut verstehen. Viele sind einfach auch wund, viele sind verunsichert und viele sind auch angesichts des angeschlagenen Tons, der Aggressivität, der Wut verunsichert und auch genervt. Und die wollen das alle nicht mehr. Und die daran zu, auch ich genieße das ja. Deswegen war ja der Vorwurf, der mich am meisten getroffen hat, sozusagen, der Roth privatisiert jetzt. Ich bin kein Privatier, ich bin kein Unruheständler, sondern ich gehe jetzt meinen Weg, aber in einer anderen Art und Weise. Ich öffne ein neues Kapitel und das ist jetzt nicht das Kapitel Rente oder Pension oder Ruhestand, dafür bin ich auch viel zu jung. So, das ist das eine. Das andere, was du beschrieben hast, ist diese Sehnsucht nach der Normierung und dem Eindruck, den viele haben, man würde über die falschen Themen sprechen. Das hat sicherlich auch damit etwas zu tun, dass noch einmal uns Lässigkeit und Gelassenheit auch im Umgang miteinander abhanden gekommen ist. Und gestern hatte ich auch eine Veranstaltung hier in Frankfurt, da stand eine auf und sagte dann, naja, also sie möchte gerne auch mal, dass über die traditionelle Familie wieder geredet wird und nicht nur über die Minderheiten und sie repräsentiert 80 Millionen. Und ich habe dann auch gesagt, ich könnte sie dann verstehen, also erstmal den Eindruck, das verstehe ich schon, aber der hat ja etwas mit Ungerechtigkeiten zu tun. Also es geht ja nicht darum, dass jetzt, dass ich als schwuler Mann ein Besserer bin oder dass jemand, der sich als non-binär sieht oder als transsexuell, dass jemand ein besserer Mensch ist. Der hat einfach nur einen Anspruch auf gleiche Rechte und gleiche Behandlung und Würde und Respekt. So. Und das heißt, wenn wir ihm das gewähren, dann nehmen wir ja nicht anderen, die anders und die sicherlich eine Mehrheit darstellen, irgendetwas an Respekt. Also lasst uns doch ein bisschen entspannter auch damit umgehen. Und noch einmal, wir leben nicht in einer Welt, die Minderheiten Privilegien zuschanzen zu versucht, sondern wir leben in einer Welt, die versucht, allen ihren Platz zu eröffnen und eine Chance zu eröffnen auf Teilhabe und auf Respekt und auf Würde. Und das, da gibt es und diese Stimmung, dass es nicht mehr um die Mehrheit geht, dass der Volkswille nicht mehr repräsentiert wird, was auch immer der Volkswille sein soll. Dieser Eindruck wird natürlich ganz bewusst auch von AfD und von völkisch-nationalistisch-populistischen Kräften genährt.
Ja, ich meine, dann ist ja auch die Frage, wir sind ja nicht mehr in den 50er Jahren und was ist überhaupt die traditionelle Familie? Es gibt viele Menschen, die alleinerziehend sind, die entsprechende Probleme damit haben. Viele junge Menschen heiraten schon gar nicht mehr. Und wir sind eine diverse Gesellschaft. Nicht 80 Millionen normale Familien, sondern es gibt verschiedene.
Das gibt es, ja, selbstverständlich. Und diese Buntheit und Vielfalt ist aber auch anstrengend.
Ja.
Und ich finde, das ist, das als anstrengend zu beschreiben, hat mit Rassismus und mit Homophobie oder mit sonst irgendetwas nichts zu tun. Wir dürfen auch nicht das Bild idealisieren. Ich will eine, in einer bunten und vielfältigen, zugleich aber auch anstrengenden Gesellschaft leben, weil ich alles andere als eintönig und furchtbar und rückwärtsgewandt empfinde. Aber trotzdem geht es mir manchmal auch auf die Nerven. Und ich habe mein Schwulsein immer so verstanden, inklusiv vorzugehen. Meine Bergleute bei mir zu Hause im Wacker, sie wissen nicht, was LGBTQI+ ist. Und die fremdeln vielleicht auch mit dem einen oder mit dem anderen. Aber trotzdem haben die bei meiner Hochzeit gesagt, es ist völlig egal, ob du einen Mann heiratest oder eine Frau heiratest, du bist bei uns im Bergmannsverein und wir stehen bei deiner Hochzeit Spalier. Das ist eine Frage des Respektes. Und das werde ich bei denen, das werde ich erstmal als ein, auch ein Entgegenkommen mir gegenüber und als ein Stück Normalität, wie ich es mir wünsche. Und was vielleicht bei manchen schief ankommt, ist, dass die Frauenfeindlichkeit beim weißen alten Mann gebrandmarkt wird, zu Recht, die Frauenfeindlichkeit aber in islamischen, migrantischen Kreisen weggenuschelt wird, weil das ist ja rassistisch. Und da muss ich sagen, mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, ob der schnottrige, in patriarchalen Verhältnissen groß gewordene Muslim aus Afghanistan, der hier lebt, frauenfeindlich ist oder der weiße alte Mann. Beides ist verdammungswürdig und beide gehören auf den Topf gesetzt und gesagt, nee, wir sind eine Gesellschaft, die Frauenfeindlichkeit und Patriarchat nicht duldet. Wir wollen das nicht.
Das stimmt. In gewisser Weise finde ich es auch schwierig, wenn Politik sich der anstrengenden Form der Gesellschaft zuwendet, die wir haben, weil wir sehen ja, was passiert und welche Politik wir kriegen in den USA, wenn Menschen sagen, aber das ist mir alles zu anstrengend. DEI, Gleichberechtigung, Kampf gegen Rassismus, mir alles zu anstrengend und deswegen schaffen wir das alles ab, dann gibt es absolute Gleichheit und wir wissen aber, strukturell geht es nur den weißen Männern, vor allem die, die schon viel Geld und Macht haben, dann besser. Vor allem Frauen leiden ja unter anderem auch darunter, was Trump da macht, weil die am meisten von diesen DEI-Gesetzen profitiert haben. Und zweiter Punkt, gebe ich dir natürlich auch völlig recht, da kam mir auch zu wenig, vor allem von links, von Sozialdemokraten, bezüglich der Frauenfeindlichkeit von muslimischen Strukturen in Deutschland. Da hätte ich mir gerne mal ein Gesetz gewünscht, das alle religiösen Symbole zum Beispiel in öffentlichen Einrichtungen verbietet. Wo die Konservativen wahrscheinlich wieder durchgedreht werden, dann müssen sie nämlich auch die Kreuze abnehmen.
Ja, es ist halt, es ist eine ganz schwierige und natürlich auch menschenverletzende Diskussion. Ich sag mal so, wenn ich bin mit Frauen mit Kopftüchern groß geworden, weil es damals einfach kulturell, ich bin im Land, meine Oma war Bäuerin, die hat halt ein Kopftuch getragen. Aber wenn es halt zu einem Unterdrückungssymbol zu werden droht. Und ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum Mädchen, die noch keine 18 sind, ein Kopftuch tragen sollen. Ich verstehe auch nicht, das muss ich sagen, das kriege ich nicht gebacken, wie Frauen sich voll verschleiern können, während der Mann vorne wegläuft mit Schlappen und kurzer Hose. Also das sind auch so Dinge, das müssen wir auch aussprechen. Das entspricht nicht meiner Vorstellung einer offenen und freien Gesellschaft, dass Frauen nur noch auf ihre Augen zurechtgestutzt werden und verkleinert werden. Und ich will jetzt hier keine Religions theoretische Diskussion führen. Ich bin auch tolerant und darum geht es auch überhaupt. Ich bin auch tolerant gegenüber religiösen Symbolen. Aber diese Diskussion muss doch zumindest ohne Schaum vor dem Mund geführt werden. Und wir dürfen die halt auch nicht bestimmten Kreisen überlassen. Denn denen geht es ja nicht um Vielfalt. Die wollen ja Homogenität. Die wollen ja wirklich zurück in eine Gesellschaft, die ich nicht will. Nämlich zurück in die 50er Jahre, wo wir natürlich eine homogene Gesellschaft waren oder eine homogenere Gesellschaft waren. Und
auf der Oberfläche übrigens, ja.
Und wo es ja im Dorf, wo ich herkomme, damals schon eine Zumutung war, dass auf einmal Geflüchtete, Vertriebene kamen, die katholisch waren. Weil bei uns zu Hause war man eben evangelisch und nicht katholisch. Und alle, auch meine Großmutter, die musste dann zwangsprotestantisiert oder evangelisiert werden, weil es einfach nicht passte. Das sind heute Dinge, da lachen wir drüber, weil heute geht man gar nicht mehr in die Kirche oder die Säkularisierung ist sehr weit fortgeschritten. Damals war das noch ein spaltendes Thema.
Ich muss zugeben, ich hatte vor 2 Jahren hier ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem Autor, der war muslimischen Glaubens und der kam zu einer protestantischen Familie und dann haben die Eltern gesagt, naja, wenigstens ist er kein Katholik.
Ja, ja.
Das war so 60er, 70er Jahre.
Ja, klar. Also ich bin ja selber gläubiger Protestant und ich habe natürlich schon meine Probleme mit dem Katholizismus, weil ich natürlich mich frage, wie können denn bestimmte Vorstellungen, die im Katholizismus Dogma sind, wie können die mit meinen Vorstellungen vom Christsein in Übereinstimmung gebracht werden? Während ich natürlich gegenüber anderen Religionen, dem Islam, dem Buddhismus, eine größere Toleranz walten lasse. Ja, es ist halt nicht meine Family, sicher.
Ich fand es jedenfalls super interessant und bringe es auch immer wieder gerne vor, vor allem als jemand, der sozial-kulturell geprägt ist in einem Teil von Deutschland, wo das seit fast 100 Jahren überhaupt gar kein Thema mehr gewesen ist. Also, und da haben wir praktisch nur Protestanten, wenn jemand religiös ist. Du schreibst in dem Buch aber auch über Ereignisse wie den 11. September und die Finanzkrise 2008. Und da lese ich mal kurz vor was und dann stelle ich mir eine Frage. Autoritäre Regime und Diktaturen sind leicht zu durchschauen. Sie kupfern hemmungslos voneinander ab. Immer sind es die gleichen Mechanismen, mit deren korrupte Autokraten den Rechtsstaat Schritt für Schritt aushebeln. Es gibt keinen großen Knall. An vielen Stellen wird gezündelt, unterdrückt, bestochen, gelogen. Die Demokratie stirbt einen langsamen, qualvollen Tod. Oppositionelle, kritische Geister aus der Zivilgesellschaft und Minderheiten werden eingeschüchtert, stigmatisiert, kriminalisiert und mundtot gemacht. Und generell wird behauptet, die Proteste gegen das Regime seien von dunklen Mächten aus dem Ausland gesteuert. Diese Welt, in der wir leben. Die Entwicklungen in den USA, die wir sehen, wir wissen, wie es in Russland zugeht, wir wissen, wie es in Ungarn zugeht. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele auf der Welt. Was, wenn wir uns die westlichen liberalen Demokratien angucken und ihre Entwicklungen aktuell, wie viel hängt da zusammen mit dem 11. September und der Finanzkrise von 2008 und welche Fehler hat da vielleicht auch die deutsche politische, ich sag mal jetzt Elite gemacht? Vielleicht auch die SPD selber.
Also es fällt mir jetzt schwer, einen unmittelbaren Bezug herzustellen zum 11. September. Da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Was die sogenannte Finanzkrise anbelangt, ist wahrscheinlich weniger bei uns in Deutschland, aber vor allem auch in anderen Teilen Europas, der Eindruck entstanden, dass das Wohlstandsversprechen, das Sicherheitsversprechen von diesem Europa nicht mehr zu halten ist. Dass Menschen auch unverschuldet, persönlich unverschuldet, in eine dramatische Lage kommen und sie es kaum schaffen, da wieder rauszukommen. Damit ist, sagen wir mal, dieses europäische Sozialmodell brüchig geworden, weil wir, das war ja immer einer unserer Exportschlager und auf einmal ist da viel kaputt gegangen. Es ist ja nicht so, dass die Griechen, der Italiener, die Spanierin per se irgendwie auf einem zu hohen Ross lebten oder sie das Geld mit vollen Händen ausgegeben haben, sondern die haben genauso fleißig, leidenschaftlich ihr Leben zu organisieren versucht, wie andere auch. Aber sie haben dann aus teilweise völlig unverschuldeten Gründen einen hohen Preis für zahlen müssen. Und da ist es schon zu einem Bruch gekommen. Das heißt, einerseits Demokratie individuelle Freiheiten, aber dann eben auch Sicherheit, soziale Sicherheit, Wohlstand im etwas generelleren Sinne auf der anderen Seite. Also dieses Bündnis, die freiheitliche Demokratie westlichen Zuschnitts garantiert dir automatisch Sicherheit, Ordnung, Wohlstand. Das hat nicht mehr so richtig funktioniert und da kamen eben andere, die haben den Leuten auch etwas versprochen, nämlich Frieden, Sicherheit, Ordnung und wenn du dich systemkonform verhältst, auch Wohlstand, Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, das lassen wir mal. Und diese Auseinandersetzung, die hat aus meiner Sicht der Westen und auch gerade Europa zu spät erkannt, und hat diese Auseinandersetzung auch nicht angenommen. Und das ist ein Raumgreifen. Du hast ja die Beispiele genannt. Der Autoritarismus ist ja schon längst im Inneren der EU angekommen.
Warum ich 9/11 erwähnt habe, dann erläutere ich das mal. Mhm. Von 9/11 aus ging der Krieg gegen den Terror. Wir hatten den Krieg in Afghanistan, wir hatten den Krieg im Irak natürlich, aber wir hatten auch den Krieg gegen den Terror. Was zu nicht gerade rechtsstaatlich konformen Handeln von liberalen Demokratien der westlichen Welt auf dem Globus geführt hat. Was den Eindruck erweckt hat, dass diese westlichen Werte von Völkerrecht, von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit irgendwie nicht gelten, wenn es um Länder geht wie die USA oder europäische Verbündete, dass man auf der ganzen Welt morden kann, ohne dass es ein Rechtsurteil gibt, dass man foltern kann in Black Sites. Und diese Heuchelei und Doppeldeutigkeit sieht man ja dann auch wieder mit dem Umgang im Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg gegen die Ukraine durch Russland, wo das Massaker in Butscha sofort als Genozid erkannt und benannt wurde. Es ist offenkundig, dass Putin die ukrainische Kultur auch auslöschen will. Und auf der anderen Seite haben wir einen Krieg in Gaza, wo seit fast 2 Jahren, ich will nichts beschönigen, der Angriff von Hamas ist zu verurteilen. Nichtsdestotrotz haben wir dann ab dem 8. Oktober einen Krieg durch Israel in Gaza, der massiv die Zivilbevölkerung massakriert hat und Gaza praktisch total zerstört hat. Und das, als das zu benennen, was es ist, nämlich ebenfalls ein Genozid, fällt uns schwerer. Und vor allem in Deutschland fällt es uns schwerer, Israels Regierung oder Netanyahu zu verurteilen für das völkerrechtswidrige Handeln, was sie offenkundig begehen. Also daher kommt meine Frage zu 9/11. Haben wir da nicht angefangen, unsere Werte zu verraten und dem vor allem südlichen Teil dem globalen Taus sozusagen zu zeigen, dass es immer schon Heuchelei war,
was also erstmal, erzählt haben. Also ich möchte dir jetzt hier sehr heftig widersprechen. Tut vielleicht auch dem Podcast ganz gut. Insofern hast du recht, auch der 11. September ordnet sich ja ein in eine Auseinandersetzung mit den westlichen Werten, denn den Terroristen ging es ja darum, den Westen und im Prinzip New York als die Hauptstadt der sogenannten freien westlichen Welt zu zerstören, dort ein Fanal zu setzen. Und diesem Fanal sind ja tausende unschuldige Menschen zum Opfer gefallen. Das Völkerrecht leidet seit Jahrzehnten unter einem schwierigen Problem, dass das Völkerrecht eigentlich mal gemacht wurde, um Konflikte zwischen Staaten zu ordnen, zu verhindern, abzumildern, Wir haben es aber inzwischen mit nichtstaatlichen Akteuren zu tun, beispielsweise Terroristen, die sich den völkerrechtlichen Prinzipien entziehen. Und darauf ist das Völkerrecht nicht vorbereitet. Und damit will ich nicht legitimieren, ja, das ist so, da hast du recht, dass es natürlich auch liberale Rechtsstaaten, Demokratien gibt, auch die USA, Guantanamo beispielsweise.
Ein aktuelles Beispiel ist, wie einfach so Fischerboote, wir wissen es nicht, aber Boote vor Venezuela bombardiert werden, weil man sagt, das sind ja Drogenkuriere, wo es keinerlei Beweise für gibt. Und wo sich ein Land herausnimmt, einfach Menschen zu töten. Weil, und es wird übrigens auch in Teilen der liberalen, demokratischen Bubble mittlerweile akzeptiert. Und da wird gesagt, naja, das waren ja Drogenkuriere. Und es wird akzeptiert, dass da Menschen ermordet werden durch einen Staat, ohne Beweise, ohne Gerichtsurteile, ohne irgendwas, nur weil der Präsident es sagt.
Also Jenny...
Ich will nur auf diesen Punkt hinaus, ist, haben wir uns stückchenweise nicht dahin rangewandt, das zu akzeptieren. Wir können es tun, weil wir wollen es tun, weil das ist ja der Feind. Und ist das nicht der slippery slope, den wir angefangen haben bei 9/11?
Also nochmal...
Der uns dann zu Hause heimsucht sozusagen.
Also ich fand es völlig legitim, gegen diesen Terror zu kämpfen. Das heißt aber nicht, dass jedes Mittel im Kampf gegen diesen Terror legitim war. Und zu dem Fall, den du jetzt ganz konkret benannt hast, kann ich nichts sagen, da fehlen mir einfach die Kenntnisse. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt genügend andere Fälle, zu denen ich etwas sagen könnte. Und ja, wo man sagen, da hat sich auch der Westen nicht an seine eigenen Prinzipien gehalten. Das Gute daran ist nur, dass die meisten Staaten des Westens in ein Rechtssystem eingebunden sind, wo so etwas auch geahndet werden kann. Und dann bin ich bei Israel und beim Nahen Osten. Ich sehe im Gegensatz zu dir in dem notwendigen Kampf gegen den Terror, auch im Gazastreifen, keinen Genozid. Ich tue mich damit sehr, sehr schwer. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch davon ausgehe, und darüber werden Gerichte zu entscheiden haben, dass es dort auch zu Brüchen des Völkerrechts, zu Verletzungen gekommen ist. Und da stehen nun die entsprechenden internationalen, aber vor allem auch nationalen israelischen Gerichte in der Pflicht, das entsprechend aufzuarbeiten. Aber ich wehre mich heftigst gegen den Vorwurf, dass Israel das Ziel hat, ein ganzes Volk auszulöschen. Dass das mit einer riesigen und furchtbaren Tragik im Gazastreifen verbunden ist, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass der Gazastreifen eben nicht nur die Heimstatt von 2 Millionen Palästinenserinnen und Palästinensern ist, sondern das größte Terrorlager der Welt war, überwiegend unterirdisch, wo auch ganz bewusst Hamas in Wohngebiete, in Moscheen, in Krankenhäuser, in Schulen Waffen gelagert hat, sich dort angesiedelt hat. Und da ist es zu furchtbaren Verlusten, furchtbaren Opfern gekommen, auch bei Zivilistinnen und Zivilisten. Aber wir erleben ja etwas, was mich bestürzt, und darüber möchte ich gerne auch reden oder da möchte ich gerne auch Antworten finden. Wie kann es denn sein, dass aus Kritik an der meinetwegen auch von vielen als falsch erachteten Politik einer israelischen Regierung etwas wird, was glasklarer Antisemitismus ist? Warum werden hier in Deutschland und in Europa Menschen, nur weil sie Juden sind, gedisst, beleidigt, bedroht, ausgeschlossen? Erwartet man von ihnen, dass sie sich abgrenzen von Israel, abgrenzen von israelischer Politik? Entschuldigung, die Jüdinnen und Juden, die hier in Deutschland in der Regel leben, sind Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Die müssen sich nicht rechtfertigen für die Politik von Netanyahu. Ich da hier erlebe in Deutschland, das zieht mir die Schuhe aus. Und nun kann man darüber streiten, Jenny, ob und wie man sich gegenüber einer Regierung in Israel verhält, die man sicherlich in Teilen auch als rechtsextremistisch, als nationalistisch bezeichnen muss. Aber die Sinnhaftigkeit des Kampfes gegen den Terror grundsätzlich in Frage zu stellen, der These würde ich mich nicht anschließen wollen.
Ich glaube, wir bräuchten mehr Zeit, um das auch intensiv in einem Streitgespräch auszubreiten. Ich will an der Stelle bloß noch mal erwähnen, dass wir in Deutschland Russlanddeutsche haben. Und ich hatte vor kurzem eine Autorin, die über die Erlebnisse aus ihrer eigenen Sicht, aus ihrer Familie geschildert hat, weil sie in den 90er Jahren mit ihrer Familie aus Kasachstan als Russlanddeutsche kam. Und diese Bevölkerungsgruppe wurde dezidiert dazu aufgefordert, sich von Putin und Russland zu distanzieren. Und wird in Ostdeutschland auch viel, übrigens durch die AfD angesprochen, weil sie das Gefühl haben, dass sie ausgegrenzt werden, wenn sie nicht ganz klar sagen, übrigens das, was Russland und Putin machen, ist falsch. Insofern, da spricht sich ja auch keiner dagegen aus in der politischen Ebene. Da wird ja diese Diskriminierung auch nicht gesehen. Nur um das mal ergänzend zu deinem Punkt, warum jüdische Menschen in Deutschland angegriffen werden, ist natürlich falsch. Nichtsdestotrotz gibt es diese Reaktion rassistischer Art immer. Auch in Bezug auf Russland, auch in Bezug auf Ukraine und auch in Bezug auf Russlanddeutsche.
Also entschuldige mal, aber ich kann mich an keinen Fall erinnern und ich habe ganz viele Russlanddeutsche, die Putin verehren, in meinem Wahlkreis oder in meinem ehemaligen Wahlkreis, wo irgendjemand sich einem Rechtfertigungszwang ausgesetzt sieht. Dass man natürlich bei jemandem, der wirklich ein Volk vernichten möchte und der ein Diktator ist, sich in Deutschland in einem freiheitlichen Rechtsstaat schon fragt, wie kannst du eigentlich die Vorteile Deutschlands genießen wollen und ja gleichzeitig den Putin als Poster an die Wand heften, finde ich eine legitime Frage. Aber wenn man schon bei solchen Fragen sind, ich meine, ich selber bin in der Türkei persona non grata, weil ich die Schnauze nicht gehalten habe gegenüber Herrn Erdogan und gegenüber all dem, was er gegenüber Künstlerinnen und Künstlern, sexuellen Minderheiten, Demokratieverfechtern und Freiheitskämpferinnen und Kämpfern in der Türkei antut. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendein ein in Deutschland lebender Türke oder auch einer mit türkischen Wurzeln sich für Erdogan rechtfertigen muss. Ich habe noch nicht erlebt, dass Moscheen hier in Deutschland gedisst werden, dass es hier vor Kebabständen Schmierereien gibt oder Boykottaufrufe gibt, wie ich das aber bei jüdischen und israelischen Restaurants erlebe. Also wir werden doch in der Lage sein zu differenzieren. Und ich weiß ja sogar, dass nicht wenige Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland auch Erdogan ganz toll finden.
Du erlebst nicht, dass es Rassismus und Boykott gegen gegen Menschen mit türkischen Wurzeln gibt? Dann komm doch mal nach Ostdeutschland. Da gibt es das tagtäglich.
Wegen Herrn Erdogan?
Nicht wegen Herrn Erdogan.
Ja, aber darum ging es ja. Es ging ja um Herrn Erdogan.
Aber so grundsätzlich, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es diese Vorfälle auch für Russlanddeutsche gibt. Und ich finde es in beiden Fällen zu verurteilen und falsch. Und man gibt aber auch Menschen, die übrigens Israel und die israelische Regierung kritisieren wollen, zu wenig Raum, diese Kritik auszuleben. Und das Problem ist auch, dass man natürlich falscherweise Juden immer gleichzeitig mit dem Staat Israel gleichsetzt. Und dass jüdisches Leben in Deutschland was anderes ist als Menschen, die in Israel leben, vor allem, weil wir auch in Israel Menschen haben, die sowohl katholisch, also christlichen Glaubens, als auch jüdischen Glaubens, als auch orthodoxen Glaubens sind. Also das ist ja auch nicht eine 100% homogene Bevölkerungsgruppe.
Ja, aber das ist ja das Schöne an Israel. Ich meine, das wird doch auch nicht gesehen. Israel braucht unsere Belehrung nicht. Dort geht eine kritische Zivilgesellschaft bis hin zu Ex-Generälen auf die Straße und demonstrieren gegen ihre eigene Regierung. Queers for Palestine wissen offensichtlich nicht, was queeren Menschen in Palästina oder im Gazastreifen passiert, wenn sie ihre Queerness offen ausleben. Also ich habe auch einen anderen Eindruck. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass in Deutschland Kritik an Israel zu kurz gekommen ist. Aber ich als jemand, der da einen anderen Blick drauf hat, vermutlich, nicht nur vermutlich, sondern als du, gestatte mir natürlich auch und nehme mir das Recht daraus, dann auch zu widersprechen.
Ich habe ja nicht gesagt, dass du nicht widersprechen darfst. Ich wollte bloß einen Punkt einbringen. Und um ehrlich zu sein, uns geht die Zeit verloren. Ich würde das gerne auch intensiver besprechen, vor allem, weil Ukraine und Israel uns ein bisschen zu kurz gekommen sind. Vielleicht lade ich dich einfach nochmal ein, wenn du wiederkommen möchtest, dann kann man auch ein Streitgespräch zu diesen Themen führen. Und dann kann ich auch meine Sicht vielleicht ein wenig mehr ausbreiten, was ich finde, was das Problem ist. In beiden Punkten. Aber bevor du zum nächsten Termin eilen musst und den nächsten tollen Podcast aufnehmen musst, hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ehrlich gesagt, kenne ich jetzt den Podcast noch nicht. Das wird natürlich jetzt auch anders werden. Und ich würde mich einfach sehr darüber freuen, nicht nur mein Buch zu lesen, sondern mit wachen Augen durch unsere Gesellschaft zu sehen und Widersprüche auch auszuhalten. Ich glaube, diese Sehnsucht nach einfachen Antworten, nach Schwarz und Weiß, nach Gut und Böse, die dient am Ende den Feinden und Feinden der Demokratie und der Freiheit. Ich glaube, dass gerade wir, ich hoffe, dass eine Reihe darunter sind, auch unter den Hörerinnen und Hörern, die sich eher dem progressiven, fortschrittlichen Milieu zugehörig fühlen, sagen, ja, es gibt Situationen, da kommt man so einfach nicht raus. Die sind schwierig. Und diese Dilemmata zu beschreiben und sie auch auszuhalten. Also mein bestes Beispiel war ja immer, ich meine, ich weiß, wenn ich Waffen liefere, mache ich mich schuldig, weil mit diesen Waffen werden Menschen getötet. Aber ich mache mich auch schuldig, wenn ich keine Waffen liefere, weil dann der Attackierte schutzlos dasteht. Und das auszuhalten, diese Widersprüche, das wünsche ich mir. Und vielleicht konnten wir heute dazu einen klitzekleinen Beitrag leisten.
Herzlichen Dank, Michael. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und Spaß auf der Buchmesse.
Danke.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.